Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier so eine Kurzsendung, die sich um das Thema Königstum zieht. Die Königin ist tot, es lebe der König. Ihr bekommt das mit, in England ist gerade Riesenhype. Tatsächlich jetzt hier, wo ich aufnehme, sind wir mitten noch in dieser Transitphase. Sie ist noch nicht beerdigt, die alte Königin, all diese Dinge. Und diesen zeitgenössischen Impuls oder zeitgeschichtlichen Impuls möchte ich aufnehmen, um einen paar Gedanken mit euch zu teilen zur Frage Monarchie ganz im Allgemeinen und auch nochmal zu dieser Familie Windsor im Besonderen. Ein paar Gedanken, die ich teilen möchte mit euch. Wenn ich mir das so anschaue, was da gerade abläuft in England, und da gleich vorausgesetzt, hey, ich bin nicht derjenige, der den Engländern Ratschläge erteilt. Wie die Engländer das handhaben, ist Sache der Engländer. Aber weil es auch bei uns eben in den Medien präsent ist, ist es auch für uns ein Thema. Und wenn ich mir das so anschaue, dann bin ich doch, wie soll ich sagen, erstaunt. Nicht überrascht, aber erstaunt, wie wenig Diskussion eigentlich in unserer modernen Gesellschaft stattfindet über diese Institution Monarchie. Eigentlich wäre jetzt nach 70 Jahren Herrschaft, was ja außergewöhnlich lang ist, wäre doch jetzt genau der richtige Moment auch für eine Zäsur oder zumindest mal für eine Debatte, brauchen wir das überhaupt noch, ein Königstum? Oder ist das nicht ein totaler Anachronismus aus irgendeiner anderen Zeit, so aus einer Zeit, die aus sonst in so vielen anderen Blickwinkeln von heute kritisch gesehen wird, Kolonialismus und all diese Dinge so. Wie passt in unsere heutige Zeit, wo die Standards so anders sind, wie passt da sowas wie ein Königtum rein? Und warum sind sich da fast alle einig und es gibt überhaupt nur ganz wenig kritische Stimmen oder so eine Diskussion, wie ich sie jetzt vielleicht hier so anregen möchte, findet so gut wie überhaupt nicht statt. Oder es sind zumindest in England echt nur ganz kleine Gruppen. Habt ihr gesehen, so gab es auch Bilder so aus Edinburgh, wo da so ein Häuflein Leute ist, die gegen die Monarchie demonstriert. Still und friedlich und erhalten Leute echt nur so ein Plakat hoch, not my king, und dann werden die gleich verhaftet von der Polizei, so mit Handschellen weggeführt. So, wow, wenn ich das so sehe, denke ich mir, krass. Es zeigt auch letztens, in welcher verrückten Zeit wir eigentlich leben, dass sowas wie ein Königtum, eine Monarchie dort, dass das noch so selbstverständlich ist, dass man da noch nicht mal das in Frage stellt, noch nicht mal darüber diskutiert, sondern dass schon das in Frage stellen, kann dich schon zu einem, zumindest in England, voll zu einem Außenseiter machen. Naja, ganz grundsätzlich kann man ja sagen, könnte man ja Gründe finden für eine Monarchie. Ja, ich meine, wir leben ja heute in einer Zeit, wo das ein Problem ist, einen Konsens zu haben als Gesellschaft. Was ist eigentlich das, was uns eint? Und wo wir gemeinsam unsere Staatsidee aufbauen. Wir erleben ja total diese Spaltung in der Gesellschaft, verschiedene Lager, die sich so die ganze Zeit bekämpfen. Und die Idee von einem Königtum ist ja, einen Überbau zu geben, etwas, was neutral ist, etwas, was für alle, für das große Ganze steht. Und das ist durchaus ein interessanter Gedanke. Die Idee eines Königs ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was wir als Parteiensystem haben. Die Parteien, das heißt das Wort schon, stehen eben für ein Part, für einen Teil, für eine gewisse Gruppierung in der Gesellschaft. Und die Idee in der Parteiendemokratie ist halt, dass du dann über Mehrheiten halt dann zur Entscheidungsfindung kommst. Der Königsgedanke ist komplett das Gegenteil. Das ist eben nicht eine Partei. Ein König ist niemals eine Partei, kann niemals einer Partei angehören. Der König steht immer für das große Ganze. Und ja, jetzt wo wir in Zeiten leben, wo wir die Probleme oder die Schwächen von diesem Parteiensystem sehen, diese Zwietracht, diese Spaltung, es ist eigentlich durchaus ein Gedanke, den man diskutieren kann, ob nicht so eine Art Monarchie helfen könnte, eine Einheit dem Volk zu geben, ja? Egal in welchem Staat, jetzt reden wir über England und wie gesagt, ich erteile Ihnen keine Ratschläge, wir sprechen so allgemein. Wäre das sinnvoll? Kann man darüber diskutieren? Ich sehe es nicht so, weil für mich auch, also ich meine, die Einheit, die müssen wir in anderen Dingen finden, nicht indem wir uns auf eine Person einigen, auf einen Personenkult schon fast sehen. Aber was ich vor allem kritisch finde, weil wie gesagt, darüber kann man noch diskutieren, über Monarchie. Was aber wirklich für mich eigentlich noch nicht mal, wo ich mich wundere, dass das überhaupt keinen in Frage stellt, was für mich gar nicht geht, das ist eine Erbmonarchie. Das ist eigentlich noch das viel Krassere. Grundsätzlich ein König, okay, aber wer soll denn dann König oder Königin sein? Wer bestimmt das? Das ist die große Frage. Und es wird, die meisten Leute nehmen das völlig selbstverständlich. Ja klar, es ist der Charles König. Der ist ja der Sohn von der Königin. Und das ist eine Erbmonarchie. Und es wird mit einer Selbstverständlichkeit übernommen, als ob das ein Naturgesetz wäre. So. Als ob diese Familie halt von Natur, von Gott, und das glauben wir, durch Gottes Gnaden dort eingesetzt ist. Aber eine Erbmonarchie beruft sich doch immer auf die Stärke der Blutlinie. Da geht es die ganze Zeit um Blutlinien. Deswegen sind auch diese ganzen Royals nur untereinander verbandelt, über Jahrhunderte. Die haben im Grunde genommen ihr eigenes Eugenikprogramm, wenn du so willst. Ja? Und das ist wiederum etwas, was eigentlich so wenig in unsere Zeit reinpasst. Ich meine, wenn du gegen Rassismus dich positionierst oder sogar gegen Rassismus kämpfen willst, kannst du aus meiner Sicht unmöglich gleichzeitig Anhänger von einer Erbmonarchie sein. Ich habe mal eine Sendung gemacht über Rassismus, wo ich auch gezeigt habe, dass diese ganze Idee von Rassismus, was ja aus dem 19. Jahrhundert kommt, also wir reden von diesem modernen wissenschaftlichen Rassismus, der kam ja aus England und der ist abgeleitet aus diesem aristokratischen Modell, wie die englische Gesellschaft aufgebaut ist, dass es halt, es gibt sehr edle Blutlinien und dann gibt es halt Monkey Blood und es gibt Trash. Und das sind halt wir, so ist das gemeine Volk. So ist diese ganze Aristokratie aufgebaut. Der einzige Grund, warum es Aristokraten gibt, ist, dass die ein edleres Blut haben, nichts anderes. Und im Grunde genommen genau das gleiche Weltbild ist er dann eben auf die, oder die gleiche Idee ist auf die ganze Welt dann projiziert. Es gibt halt edle Rassen, das sind dann eben die Europäer. In einem englischen Weltreich, ja, britischen Weltreich sind sie die Edlen. Und alle anderen sind halt irgendwo weiter unten. Das ist das gleiche Prinzip. Wenn du das Prinzip kritisierst, und zwar zu Recht, also ich kritisiere es, ich bin Menschenfreund, für mich gibt es keine edlen Blute oder sowas, aber wie kannst du denn dann eine Erbmonarchie unterstützen? Das ist genau das Gleiche, es ist aus dieser völlig anachronistischen Weltsicht und auch eine Arroganz, eine Überheblichkeit, die da zum Vorschein kommt. Das heißt, das würde ich komplett ablehnen. Und manchen Leuten kommt da der Gedanke schon irgendwie unheimlich vor, ja, aber ein König, kann ein König denn gewählt werden? Ist ein König nicht immer der Sohn oder die Königin, die Tochter von dem, der vorher war? Nee, ist es nicht schon immer. Wie gab es denn bitte schön unterschiedliche Dynastien? Ich möchte nur mal daran erinnern, in Deutschland, da gab es eben auch diese hohen Adelstitel, da gab es unter anderem die Kurfürsten. Habt ihr bestimmt schon gehört, Kuhdamm, Kurfürstendamm, kennen wir alle. Aber was ist ein Kurfürst? Der heißt so, weil er einer von den Fürsten ist, die das Recht haben, den Kaiser zu küren, auszuwählen. Ja, in der längsten Zeit im Deutschen Kaiserreich wurden die Kaiser nicht zwangsläufig, war das nicht eine Dynastie. Und der Sohn wird das. Natürlich haben die dann auch ihre Bündnisse gehabt. Und natürlich haben die großen Familien das bestimmt, auch in Deutschland. Und oft gab es dann eben Dynastien, weil halt derjenige, der noch Kaiser ist, dem sein Sohn, der wird schon ein ganzes Leben lang in so eine Position gebracht. Aber eigentlich wurde der Kaiser gekürt und er konnte auch von einer anderen Familie kommen. Das heißt, diese Idee, man könnte auch so ein monarchisches Oberhaupt auf andere Art und Weise bestimmen. Man könnte es wählen, möglicherweise sogar durch einen Wettkampf herausfinden, wer ist denn der Geeignete. Und auch da gibt es einen alten Mythos. Das ist nur ein Mythos, lässt sich nicht beweisen. So. Ihr kennt alle das Labyrinth von Knossos, Kreta. Diese Geschichte mit dem Minotaurus und das Labyrinth in der Antike so. Na, okay, es ist Mythologie, aber Kreta und Knossos gibt's. Und da gibt es auch eben diese Idee, dass diese ganze Sache mit dem Labyrinth, dass die eigentlich dazu gedient hat, die geeigneten Königskandidaten auszusuchen. Und dass dort eben alle paar Jahre oder in jeder Generation, wie auch immer da die Abfolge war, wenn man ein neues Oberhaupt braucht, dass sich dann die von den verschiedenen Familien, dass die ihre geeignetsten Kandidaten von der jungen Generation dort zu einer Art Ausscheidungsspiele, Wettkampf schicken, wo verschiedene Aufgaben zu erfüllen waren in einem Labyrinth und wer das halt am besten macht. Und da geht es nicht nur um Kraft, sondern geht es weiter um Intelligenz, um halt einfach zu testen, Aufgaben zu geben, die den geeigneten Kandidaten hervorheben, der für das Gemeinwohl der Beste wäre. dass man das da so gemacht hat. Eine Sache, die so eine Idee, das ist eine Idee, wir wissen nicht, ob es wirklich so war, eine Idee, die dann übrigens auch Joanne Rowling aufgegriffen hat, dann in ihren Harry Potter Roman. Da gibt es auch diesen Wettkampf in dem Labyrinth, das ist derselbe Gedanke so. Ja, aber das nur dahin. Das waren so mal kurz allgemeine Gedanken zur Monarchie, die irgendwie überhaupt nicht diskutiert werden. Aber jetzt noch im Besonderen zu dem neuen König Charles und zu der Familie Windsor, die eben ungefragt, unkritisiert geht das da völlig seinen Lauf. Ganz ehrlich, ich hätte eigentlich jahrelang gedacht, dass die Thronfolge ist auch nicht in Stein gemeißelt. Und mir ist auch jetzt noch gar nicht wirklich klar, wer bestimmt eigentlich diese Thronfolge? Bestimmt es die Familie selbst? Ist es die Queen, die zu Lebzeiten das bestimmt hat? Gibt es irgendeinen Ausschuss? Ist es gar das Parlament? Ich glaube es nicht. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und mich hat es überrascht, dass so ohne irgendeine Zwischenphase sofort der Charles der neue König ist. Ich meine, klar, da darf es keine Lücke geben. Die Königin ist tot, lebe der König. Es muss sofort sein. So. Aber das... Ich hätte eigentlich gedacht, dass man vielleicht sogar den Charles überspringt, weil er doch so ein ungeeigneter Kandidat ist. Es geht mir nicht darum, jetzt hier mit Häme oder Bösartigkeit oder mit Freuen, Hurra, dass jemand gestorben ist, jetzt auf die einzelnen Protagonisten zu zeigen. Darum geht es mir gar nicht. Ich kritisiere diese Institution, Königsmonarchie als Ganzes. Und ich kritisiere auch diese Familien. Und auch die einzelnen Leute haben natürlich die Verantwortung für das, was sie tun. Aber ich kritisiere die nicht per se, weil letztens sind die auch nur reingeboren in diese Institution. Eine Elizabeth ist dort reingeboren und es ist halt ihre Lebensaufgabe, der sie sich ein Leben lang gewidmet hat, dieses Royal-Ding halt durchzuführen. Das heißt, mir geht es nicht darum, oh, die oder der Charles, die gehören, was weiß ich, irgendwo angeprangert. Es sind Menschen, die in diese Institution reingegangen sind. Aber trotzdem muss man auch diese Familie mal sich genau anschauen. Ich meine, schon der Name Windsor ist eine Mogelpackung. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, aber die meisten da draußen wissen es nicht. Die Familie heißt eigentlich nicht Windsor. Diesen Windsor-Namen, den haben die sich erst gegeben im Ersten Weltkrieg. Warum? Weil die eigentlich diese Familie heißt Coburg-Sachsen-Gotha. Da wird schon deutlich, okay, das ist also so eine aristokratische Linie, die nach Deutschland führt. Und das ist natürlich dann blöd gewesen in dem großen Ersten Weltkrieg, wenn die ganzen einfachen Engländer, die englischen Arbeitersöhne dort in den Krieg ziehen für einen deutschen König. Na, das hat natürlich nicht gut gepasst in dieses Propagandading. Also hat man sich diesen Namen Windsor verpasst. Aber im Grunde genommen ist es eine deutsche Familie gewesen. Deutsche Familie oder mit deutschen Vorfahren. Und tatsächlich im Ersten Weltkrieg, der deutsche Kaiser und das britische Königshaus, die waren verwandt miteinander. Ich glaube, da war so der Status auf Cousin-Cousine-Ebene. Und die hatten eine gemeinsame Großmutter. Also ich meine, die sind eng verwandt miteinander. Und da könnten wir wirklich Stunden sich damit beschäftigen. Da gibt es ganze Bücher und ich kann es nur jedem raten, wenn du mal ein bisschen Zeit hast und Muße, mach doch mal ein bisschen Blutlinien-Surfing. Das reicht so, wenn du so auf Wikipedia, am besten nimmst du die englische, wenn du mal so ein paar Namen eintippst, so Familiennamen, fängst dann mit Windsor und guckst dann mal auf die weiterführenden Links und es ist unglaublich, was da für ein Geflecht rauskommt an Familiennamen, die über Jahrhunderte irgendwie Europa dominieren. Wirklich die verschiedenen Länder, so ein griechisches Königshaus, ein Habsburger und so weiter. Wow. Also damit geht schon mal los. Das ist eine Mogelpackung, die man dem einfachen Volk verkauft. Hey, es ist der englische König, es sind Engländer. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Die heißen nicht Windsor. Natürlich muss man auch jetzt in neuerer Zeit ansprechen, die persönlichen Verfehlungen. Ein Prinz Andrew, der Bruder von dem jetzigen König Charles, der ist eng verstrickt in diese ganzen Affären von Jeffrey Epstein. Hey, und das Wort Affäre ist auch schon eigentlich zu verharmlosend. In diesen Missbrauch und Menschenhandelsring von einem Jeffrey Epstein mit seinen Lolita-Insel dort in der Karibik, wo er so seine elitären Freunde und wir reden wirklich von Eliten, superreichen Leuten oder sehr, sehr prominente Leute oder eben selbst so Royals wie dem Prinz Andrew, wo der die auf seine Insel eingeladen hat und dort halt ist mindestens, das sind die mindesten Anschuldigungen, zu sexuellen Missbrauch von Minderjährigen kam. Wie minderjährig die sind, das wissen wir gar nicht. Das ist auch ein Unterschied, ob das eine junge Frau ist mit 17 oder 16 oder ob wir von Kindern reden. Also, aber hey, allein schon das hat er völlig zu Recht ausgereicht. Da gab es so einen riesen Aufschrei, so einen riesen Druck, dass man dem Prinz Andrew diese königlichen Würden entzogen hat. Trotzdem stehen die jetzt aber hier natürlich immer in ihrer Uniform da. Auch das, weißt du, diese ganzen Zeremonien, die jetzt da zum Vorschein kommen, die alle immer nichts mit dir zu tun haben. Du als Mensch bist da nur Zuschauer. Du darfst es nur angucken und absegnen. Schon ein kritisches Schild kann dich schon in Ärger bringen. Aber es ist nicht deine Zeremonien, es sind nicht deine Symbole, es sind nicht deine Uniformen und diesen ganzen Kram. Aber mal abgesehen davon, einem Prinz Andrew hat man ja dann sozusagen diese gewisse Würde aberkannt, weil er eben diese Verstrickung hatte mit Epstein. Aber wie kann denn dann ein Charles König sein? Ey Leute, hat denn England schon vergessen, so über diese Verstrickung von Charles, wirklich von ihm als Mensch, zu einem Jimmy Savile? Wer nicht weiß, wer Jimmy Savile ist, ich kann das jetzt hier in der Kürze nicht ganz ausführen, aber Jimmy Savile war ein über Jahrzehnte lang ein sehr erfolgreicher Entertainer bei der BBC im Popgeschäft. Der hat so Fernsehsendungen gemacht, schon in den 60er Jahren, schon mit den Beatles. Und dann über die Jahrzehnte hinweg war der so ein großer, erfolgreicher BBC-Mann, was Popkultur angeht. Und gleichzeitig war der über Jahrzehnte schwerste Verbrechen gegangen. Missbrauch von Kindern, Missbrauch von Kranken, Toten, Leichen. Es ist unglaublich. Ohne Witz, man könnte leicht Gründe finden zu sagen, Jimmy Savile ist der böseste Mensch auf Erden. Oder von dem wir zumindest wissen. Klar, es gibt dann auch die großen Politiker, die dann geschichtlich wie Massenmörder sind, Hitler, Stalin und so weiter. Aber der Typ hat es persönlich gemacht. Also unfassbar. Ein Extrem. Diese Story von Jimmy Savile ist extrem. Und das ist alles rausgekommen. Es stand alles auch in britischen Zeitungen, war in der britischen Öffentlichkeit. Und ein Jimmy Savile hatte ganz enge Verbindungen zum Königshaus. Insbesondere zu Prinz Charles. Und es ist nicht nur so, dass es da ein Foto gibt, weil hey, natürlich gibt es von einem Prinz Charles viele Fotos. Von mir gibt es auch Fotos, wo vielleicht jemand auf dem Bild ist, der an anderer Stelle kritisierenswert ist. Aber hey, so ist es nun mal. Weißt du, Leute machen Fotos, machen Selfies. Das heißt gar nichts. Aber wenn es gibt da nicht nur ein Bild, sondern es gibt ganz viele Bilder. Charles und dieser Jimmy Savile, eng vertraut. Nicht jetzt auf irgendeinem großen Event, wo man sich mal ein Selfie macht oder sowas, sondern ey, man ist vertraut miteinander. Der geht dort ein und aus. Der hatte Zugang in den inneren Kreis dieser Royals, in dem Buckingham Palace. Und ich meine, wenn du beim Prince Andrew diesen Maßstab anlegst und sagst, hey, das geht nicht, wieso kann dann Charles König sein? Wie ist sowas überhaupt möglich? Warum gibt es überhaupt keinen Widerspruch? Warum gibt es da keine Diskussion? Ganz ehrlich, das zeigt mir nur, wie unglaublich weit wir zum Teil auseinander sind. Wenn das so eine Selbstverständlichkeit ist und ich mir denke so, ey, das ist eigentlich völlig unmöglich, dass der Typ König wird, bei all dem, was wir über ihn wissen. So. Aber gut, das sind halt auch nur so persönliche Geschichten, da könnte man wahrscheinlich noch viel, viel mehr finden. Aber was man auch noch erwähnen, was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, die Rolle, die diese königliche englische Familie eigentlich hat in dem, was wir heute so Großkapitalisten nennen, Großkapital nennen. Diese Familie gehört zu den reichsten Familien der Welt. Das ist dort altes Geld, altes Vermögen. Das ist nicht so, dass das da irgendwie jetzt nur auf dem Konto liegt. Da hat vielleicht ein Jeff Bezos mehr. Aber ey, diese britische Königsfamilie, es sind nicht nur diese unglaublichen Kronjuwelen, die sie alle aus Indien und vor allem aus Indien, aber sonst wo auch hergeraubt haben, ja, die sie da so stolz zeigen. Allein das ist eine reine Anmaßung. Ey, setz diese Krone ab. Das hast du geklaut von anderen Völkern. So. Aber ey, da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert. Im Gegenteil, in England wäre so eine Meinung wahrscheinlich schon, ey, bist du schon ganz fast schon extrem, so, wenn sie schon ein Auge auf dich haben. So. Aber das ist die Wahrheit. All diese Reichtümer sind geplündert über Jahrhunderte. Und als dann dieses britische Imperium, was ja seinen Höhepunkt hatte im 19. Jahrhundert, auch mit einer Königin, mit Victoria, und dann das Reich der niemals untergehenden Sonne war, weil es wirklich um die ganze Erde sich gespannt hat, als das dann vorbei war durch den Zweiten Weltkrieg und dann auch eben das sich nicht mehr aufrechterhalten ließ und dann so viele Länder nach Freiheit und Unabhängigkeit streben, Indien natürlich allen voran, da haben sich diese britischen Eliten, und das ist diese Aristokratie, die haben sich da ein neues System ausgedacht, wie sie ihre Privilegien jetzt auch in eine moderne Zeit reinretten. Und dieses System, und da habe ich auch schon mal länger drüber hier gesprochen, das ist das System von Offshore-Banking, Steuerfreihäfen, die überall auf der Welt haben. Entweder Also so, überall auf der Welt haben sie so kleine Orte, die eben nicht unabhängig sind, die aber auch nicht zu England gehören, sondern direkt zur Krone. Das sind Kronkolonien, die gehören der Familie. Und da gibt es mehrere Orte auf der Welt und die kann man dann nutzen, entweder und so ist es ganz oft, für einen steuerfreien Hafen, da kann man seine eigenen Gesetze machen, oder auch für irgendwelche militärischen Geschichten. Wie beispielsweise diese kleine Insel Diego Garcia im Indischen Ozean, wo die Engländer, die König hat die an die Amerikaner verliest. Und das ist, wo die dort mitten im Pazifischen, im Indischen Ozean so einen riesen Militärstützpunkt haben. Entweder sowas oder eben diese steuerfreie Häfen. In den Kanalinseln zwischen Frankreich und England, Guernsey, Jersey und wie sie heißen, die gehören der Königin persönlich. Die Leute, die dort leben, sind Untertanen per Definition. Aber die sind ganz glückliche Untertanen, weil da Kohle ohne Ende ist. In diesen kleinen Inseln, da wohnen zum Teil nur 2.000, 3.000 Leute und da gibt es dann mal 40, 50, 100.000 Firmenanmeldungen. Alles steuerfrei. Die britischen Jungfraueninseln, British Virgin Islands, ey, deren ich habe mal vor ein paar Jahren auf Sardinien, ey, so in so einem Edeljachthafen, ey, da siehst du dann diese Yachten und dann schaust du auf die Flagge, britische Jungferninsel. Und das sind unfassbare Werte, die da vorfahren. Alles jenseits der Steuer. Das sind alles so steuerfreie Häfen, wo sowohl eben diese, die haben es erfunden, diese britische Aristokratie, wo die ihr Vermögen parken. Jenseits von uns, vom Volk, von dem, was wir wirtschaften, von dem, was Steueraufkommen und so weiter sind. Aber eben nicht nur diese Königsfamilie, sondern heute ist es alle möglichen Großkapitalisten entziehen das Geld aus unseren Wirtschaftskreisläufen, entziehen es und packen das dort rein. Bis hin zu wirklich rein illegalen Tätigkeiten, die ganzen Narkodollars. Und es werden mittlerweile auf der Welt wird mehr mit Drogenhandel umgesetzt als die Automobilindustrie. Nur mal zu ahnen, von welchen Werten wir da reden. Die wandern alle raus aus unserem Wirtschaftssystem rein in dieses Offshore-Banking. Da wird überhaupt null Druck aufgebaut. Aber es ist rein das britische Königshaus, die das von vornherein schon ändern könnten. Die sagen könnten, hey, das beenden wir jetzt mal, sondern wir versteuern das auch. Was das allein für uns bedeuten würde, was das für einen Impact hat. Und nur diese paar Punkte reichen eigentlich schon aus meiner Sicht, um zu zeigen, was für ein Irrsinn das ist. Und es erinnert mich fast schon so an Stockholm-Syndrom. Ihr kennt das, wo dieser psychische Mechanismus, dass du als Entführter dich vielleicht sogar verlieben kannst, als Geisel in deine Geiselnehmer. Das ist eine extreme Abhängigkeit entsteht. So scheint mir schon fast zu sein, dass die Leute da völlig kritiklos jubeln, dass jemand wieder Charles als König ist und dass diese Familie einfach weitermacht, als ob nichts gewesen wäre. Und alle sagen, naja, das ist doch nur Folklore, das ist doch schön, ja, wir hätten auch ganz gern so einen König und das ist so schön, kann man so Bilder machen und Buckingham Palace. Das steht da, als ob das alles nur Folklore wäre. Aber Leute, das ist nur die äußere Fassade. Dahinter ist es nicht Folklore. Das sind machtvolle Leute. Royal Dutch Shell, um noch einen reinzuschmeißen. Shell, Petrodollar. Das ist Royal Dutch. Das ist nicht nur niederländisches Königshaus, sondern auch englisches Königshaus. Die auch verwandt sind miteinander. Die stecken in Shell, gehört denen. Ne? Ey, diese Leute sind mächtig. Das sind nicht einfach nur reine Folklore-Attraktionen. Und ja, dass das so völlig unkritisch einfach übernommen wird, das zeigt mir nur wieder, in was für einer Welt lebe ich eigentlich. Und okay, wir müssen Geduld haben, weil offensichtlich sind die meisten unserer Mitmenschen ticken da komplett anders, dass sie selbst diese offensichtlichen Dinge nicht erkennen. Jo, das waren meine kurzen Gedanken zu dem Hype, der gerade um das Königshaus entsteht. Und ja, mich wundert, dass es keine Diskussionen gibt. Gut. Werfen wir mal eine rein. Ich würde mich freuen, eure Kommentare zu lesen, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, klickt weiter rein. Wir machen weiter. Ciao.